Tech Talks at Tech at Spree, unser Podcast für alles rund um die Softwareentwicklung.
So, na dann, hallo Andreas, herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast zusammen.
Hallo Angie, freue mich schon.
Ich mich auch. Also die Vorstellung mache ich diesmal kurz. Alle können ja nochmal den Podcast reinhören Richtung Risikomanagement, hieß der, glaube ich. Da haben wir uns mit dem Thema beschäftigt und uns vorgestellt. Also wen es interessiert, der hört da nochmal rein. Ansonsten geht es heute um das Thema Stakeholder-Management, richtig?
So soll es sein. Beides ja Risikomanagement und Stakeholder-Management aus dem Bereich der Umfeldanalyse, jedenfalls wenn man es klassisch aufteilt. Und glaube nicht umsonst auch benachbart.
Mhm. Was sind denn, fangen wir mal locker flockig an, was sind denn Stakeholder für dich in einem Projektkontext?
Na gut, viele Synonyme, ne? Stakeholder, Projektbeteiligte, Projektstakeholder, interessierte Parteien, Einzelpersonen und so weiter. Also nicht nur Synonyme, sondern tatsächlich jetzt auch schon Beispiele. Ich glaube, man kann gar nicht weit genug denken, weil in erster Linie fallen einem Personen natürlich ein, vom Auftraggeber bis zum Chef und dann weiter gefasst das Team. Ja? Aber spontan Lieferanten, noch weiter gedacht, der Betriebsrat, wenn die Organisation das hergibt, Personalrat.
Gehören die Entwicklungsmitglieder im Team auch dazu für dich?
Definitiv, also das ganze Team, was mitentwickelt. Mhm. Ne? Und das Team kannst du natürlich jetzt auch wieder breit fassen, ne? Weil was sind also ja jetzt nochmal konkreter denn die Stakeholder, jetzt nicht auf die beispielhaften Gruppen, sondern wir sind wieder bei dem Gesamtkontext. Wir sind in einem dabei, ein Projekt zu erstellen. Und ein Projekt hat halt magische Dreieck, Budget, Zeit und Qualität. Und zur Qualität gehören eben der Grad der Erfüllung der Ziele und der Zufriedenheit der Stakeholder. Jetzt sind wir nämlich beim Begriff. Also wenn ich ein Projekt erfolgreich umsetzen will und die Qualitätsspitze dieses Dreiecks mal jetzt im Besonderen betrachte, da gehören neben den eigentlichen Projektzielen, die in Anforderungen und so weiter definiert sind, eben auch die Zufriedenheit der Stakeholder dazu. Mhm. Ohne geht's nicht.
Oh. Irgendwie hast du mich gerade getriggert, aber das Einzige, was ich noch weiß über Projekte, ist so eine Uni-Definition, dass ein Projekt noch einen Anfang und ein Ende hat. Hat jetzt nicht mit Stakeholdern zu tun, aber irgendwie ist mir gerade auch.
Das ist halt die, also du hast natürlich Stakeholder auch bei der Produktentwicklung, das ist ja völlig klar, ne? Und Zielgruppen und so weiter. Beim Projekt ist es halt alle Merkmale, die es irgendwie einmalig machen, ne? Und deswegen ja auch definierter Anfang, definiertes Ende, mhm, und die Einmaligkeit generell als Merkmal.
Wie lebst du denn Stakeholder-Management?
Ja, vielleicht nochmal ein bisschen ausholen, auch ein bisschen Werbung machen für unsere Arbeitsweise. So ein Projekt, das fällt ja nicht vom Himmel, das kommt irgendwie zustande, ne? Durch eine Ausschreibung, durch einen Vertriebskontakt und so weiter. Und üblicherweise sagen wir, wenn es auch nur halbwegs wahrscheinlich ist, jetzt sind wir in so einer Initialisierungsphase und in dieser Initialisierungsphase gehen wir also auch her und setzen ein Projektmanagement-Handbuch oder jetzt auch Vorhaben-Handbuch bei uns etwas weitergegriffen auf, was nach den Qualitätsstandards bei uns nötig und auch sinnvoll ist. Und in diesem Handbuch kommt eben in einer relativ frühen Phase auch schon die Umfeldanalyse, mhm, zum Tragen. Und zur Umfeldanalyse gehört eben neben einem Risikomanagement, was wir das letzte Mal besprochen haben, auch das Stakeholder-Management. Beispiele für Stakeholder haben wir gerade genannt. Und worin besteht eigentlich jetzt das Management? Also man kann die Stakeholder kennen, aber was heißt denn managen? Naja, und nicht der Trick, sondern die Idee dabei ist, eben frühzeitig, vorausschauend und systematisch schon zu untersuchen, wer sind denn eigentlich diese beteiligten Personen und Gruppen? Und damit kann man nicht früh genug anfangen.
Das heißt also, es ist quasi eine lebende Tabelle, wo man nicht nur zur Initialisierung reinguckt, sondern auch, wenn wir dann bei der Definition und Durchführung und so weiter sind, regelmäßig.
Na, bei der Initialisierung natürlich auf jeden Fall. Ich kann das erste Mal schon vielleicht im Stakeholder-Management gute Arbeit leisten, um den Auftrag vielleicht überhaupt zu gewinnen. Ja? Oder zu gucken, wo sind denn hier die, wie sagt man so schön, dann kommen wir gleich noch zu die Machtpromotoren. Ne? Also wo muss ich dann eigentlich angreifen, um zu gucken, wie kommt das Ganze überhaupt zum Laufen?
Bei der Angebotserstellung, wie muss ich das Angebot überhaupt formulieren, in welcher Sprache, damit es gut ankommt oder verständlich ist für den
Empfänger? Ganz genau, ganz genau. So, und da aber natürlich in den verschiedenen Projektphasen, jetzt waren wir ja gerade erst bei der Initialisierung, die Stakeholder oder der Einfluss der einzelnen Stakeholder und auch die Beteiligten wechseln. Ja, weil der Auftrag ist jetzt vielleicht erteilt und damit sind bestimmte Leute noch nicht mehr so im Fokus. Oder zum Ende des Projekts kommen dann erst eine externe Firma und macht Penetration-Tests, fällt mir zum Beispiel noch ein. Also ganz extern Beteiligte. Ne? Die habe ich am Anfang noch nicht so auf dem Schirm. Vielleicht muss ich technisch adressieren, aber ich muss sie vielleicht noch nicht managen, weil es sie noch gar nicht gibt.
Das heißt, so Time to Shine für Stakeholder Management ist vor allem die Initialisierung und die Durchführungsphase. Gibt es dann in Definitionsphasen von Projekten auch irgendwas zu beachten?
Na, also Initialisierung ist schon für mich ein wichtiger Punkt. Bei der Definition vielleicht eher im Sinne noch die Systematik dann wirklich zu verfolgen und die Ordnung. Und bei der Durchführung kann es eben auch wechseln, aber jetzt auch zum Abschluss. Also Projektabschluss dann, ne, sind auch möglichst viele vielleicht Stakeholder dann zum Feiern des Projekterfolgs jetzt mit einzubeziehen. Das ist dann natürlich schon jetzt so der allerletzte Schritt, der das Projekt dann nicht mehr rettet, wenn es vorher schiefgelaufen ist. Ne.
Die Planungsphase reiht sich wahrscheinlich einfach hinterher, also same, wie die Definition. Ne?
Ganz, ganz genau, ja. Aber worauf du eigentlich ja auch hinaus wolltest, ist, es ist eben definitiv keine Tote. Wir sprachen jetzt gerade von einer Tabelle. Es gibt vielleicht noch mehr als Tabellen, die man da benutzen kann, sondern eine, die eben über den gesamten Zyklus der Projektabwicklung gepflegt werden und auch immer mal wieder korrigiert werden muss. Möglicherweise selbst bei der gleichen Person oder der gleichen Personengruppe können sich ja neue Erkenntnisse ergeben.
Was steht denn in deiner Tabelle so drin?
Naja, vielleicht nochmal, also wir waren ja bei der Geschichte vorausschauend systematisch. Ne? Also wie komme ich zu so einer, ich nenne es jetzt erstmal nur Liste, noch gar nicht Tabelle. Erstmal über die Identifizierung natürlich und nach der Identifizierung über die Klassifizierung, die Einschätzung, die Interessenslage der einzelnen Stakeholder. Und dann hat man in so einer Tabelle üblicherweise, also eine Nummerierung, einen Namen, eine entsprechende Firma dazu, eine entsprechende Rolle, wenn es sich jetzt um einzelne Personen handelt. Worauf ich immer noch achten würde, ist die Kennzeichnung der sogenannten Macht- und Fachpromotoren. Also wer hat da wirklich fachlich den Einfluss, wer hat das Sagen da? Und wer entscheidet aber letztendlich auch? Also
ist das die Klassifizierung, die du meintest?
Na, diese Macht- und Fachpromotoren gehören zur Klassifizierung, aber das ist nochmal so eine andere Ebene. Zur Klassifizierung kann man nämlich neben der Tabelle, die ich gerade angesprochen habe, kommen dann gleich noch zu den Spalten, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, gibt es auch so eine Möglichkeit, oder es ganz oft wird einfach so gemacht, dass man es in einer Grafik darstellt, die einerseits den Einfluss auf der einen Achse und die Interessenslage auf der anderen Achse hat. Also eine Person hat zum Beispiel ein hohes Interesse und hat noch einen hohen Einfluss. Da muss ich mich besonders viel kümmern. Dann gibt es aber auch vielleicht Beteiligte, die haben vielleicht ein sehr hohes Interesse, aus einem fachlichen oder aus welchem Grund auch immer, aber haben sehr wenig Einfluss. Ne? Ich würde es nicht vernachlässigen, aber die sind dann weiter links unten in dieser Grafik, in diesem Diagramm. Und da kann man jetzt noch hergehen und sagen, wie viel Felder hat jetzt also so ein Diagramm, so eine Matrix. 2x2, wenn es ganz einfach ist, 3x3, weil dann kann man jetzt noch die einzelnen Felder beschriften mit negativ, neutral, positiv. Dann hast du so eine 9er-Matrix. Und diese einzelnen Personen und Rollen, die jetzt den Badge Fachpromoter oder Machtpromoter nochmal kriegen. Da macht man einfach nochmal ein Kringeln rein. Also jetzt, wenn wir jetzt optisch sind und eine Tabelle, würde man entsprechend in der Spalte eine Markierung machen. Okay, Achtung, hier drauf besonders achten.
So. Und das, nach Lehrbuch darf das nur eine Person sein, der Machtpromoter, oder?
Nee, also es ist oft so, dass man die wichtigste Person identifiziert. Das muss aber überhaupt nicht sein. Das kann also gerade bei mehreren Beteiligten Stakeholdern halt, Gruppen, können durchaus auch sein, dass es da zwei ganz unterschiedliche Gruppen gibt. Ich sag mal jetzt eins, derjenige, der das Geld hat, gehört da wahrscheinlich rein, ne? Der entscheidet auch im Zweifel über ein Go, über ein No-Go. Und je nach Konstruktion kann selbst sowas wie ein Personal- oder Betriebsrat ein Projekt scheitern lassen. Ja? Wenn du eben nicht nachweist, dass du das sozialkonform machst, die nicht massenweise Kahlschlag unter den Mitarbeitern machst, dann kriegst du da vielleicht keine Genehmigung. Das Projekt verzögert sich 2 Jahre, dann ist es de facto tot oder kommt später oder gar nicht. Deswegen, ich würde es nicht nur auf eine Person beschränken. Und zwar unabhängig, ob aus meinem Gedächtnis da jetzt mehr erlaubt sind oder auch nicht.
Aber hast du schon mal erlebt, dass sich das als sehr negativ dargestellt hat, dass es mehrere Machtpromotoren gab?
Ja, nicht negativ. Es ist schwieriger, ne? Also auch jetzt nicht nur bei den Machtpromotoren, sondern auch gute Beispiele bei Fachpromotoren. Ne? Du hast, also ging damals um den Sportbereich, du hast zwei verschiedene Sportwissenschaftler bei. Der eine kommt vielleicht mehr aus der Praxis oder aus einer anderen Sportart und schon gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, wie fachlich eine Sache besser umzusetzen wäre. Ne? Und bei Machtpromotoren vielleicht genauso. Ich brauchst du beide im Boot, sonst geht's nicht. Übrigens mal noch ein Punkt, jemanden zu vergessen kann genauso schlimm sein. Also in der Stakeholder-Analyse jemanden gar nicht zu berücksichtigen, ist eine ähnlich spannende Sache, wenn sich rausstellt, wichtige Person ist oder ein größerer Personenkreis, birgt genauso viel Risiken zumindest wie zwei Machtpromotoren oder die falsche Einschätzung von jemandem. Deswegen ist also die Pflege und der Umgang mit den Personen, letztendlich gehen wir dann auch wieder, also reden wir ja wieder um Menschen, die da auch hinterstehen, wirklich wichtig und im Projekt fortschreitend immer wieder zu betrachten.
Jetzt hatte ich dich aber, glaube ich, vorhin auch davon abgebracht zu erklären, was alles in deiner Stakeholder-Management-Liste sind wir jetzt noch
drinsteht. Naja, wir entwickeln, also gar nicht unterbrochen, sondern wir waren ja dann bei der Identifizierung und damit bei der Klassifizierung. Da geht es jetzt also um den Einfluss und um mögliche Konflikte und Interessen. Die Darstellung in der Grafik und in der Tabelle, da haben wir ja aber eigentlich das Management noch nicht drin, weil die Frage ist ja, jetzt habe ich die gut identifiziert, möglicherweise auch noch klassifiziert, vielleicht sogar geordnet in dieser Tabelle.
Und vielleicht sogar keinen vergessen.
Und auch noch keinen vergessen, aber was mache ich denn jetzt natürlich mit denen? Ne? Also üblicherweise enthält die Tabelle dann auch natürlich Kontaktdaten, wobei es jetzt eben nicht zu verwechseln ist mit anderen Teilen, die wir im Handbuch auch haben, wo es um eine reine Kontaktliste geht. Ne? Da geht es jetzt nämlich dann auch noch weiter, sondern man schreibt tatsächlich auch die einzelnen Interessen auf. Ne? Welche Interessen sind denn wirklich bei dieser Person dahinter? Kann zum Beispiel ja auch einfach im Team, jetzt hast du vorhin gefragt, gehört mein Team die Entwicklung zu, selbst bis zum Kennenlernen von neuen Technologien, zum Weiterentwickeln von einem Junior zu einem Senior oder ähnliche Geschichten. Ne? Sind auch Menschen, sind Stakeholder, die dazugehören. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so vorne an wie ein Machtpromotor, der mir das Geld geben muss, gehört aber dazu. Deswegen die Interessen ruhig aufschreiben. Ne?
Und, aber du meinst damit wahrscheinlich nicht, ich gehe gerne Golf spielen in meiner Freizeit und trinke meinen Kaffee kalt.
Sage ich auch gleich noch was zu. Ja, gute Frage nämlich. Was steht denn da so drin bei den Interessen? Weil die Kontaktdaten sind entweder ja öffentlich oder zumindest in der Firma bekannt. Das sind keine großen Geheimnisse. Aber die Interessen, wie weit geht man denn? Ne? Und ich weiß noch aus einer Schulung, wo dann also auch so Wörter wie ein Giftschrank oder eine Giftliste oder sowas, ist es aus meiner Sicht überhaupt nicht. Diese Liste, dieser Stakeholder ist natürlich schon ein Stück weit persönlicher und intimer. Und ich würde immer überlegen, in einem Projekthandbuch, selbst wenn es intern ist, ob diese Liste für einen bestimmten Personenkreis nur freigegeben wird und also Stellvertretung und so weiter. Wer ist das? Andererseits bin ich überhaupt kein Fan davon, da irgendwelche sehr persönlichen Sachen überhaupt auch nur niederzuschreiben oder einzuschreiben, wie man vielleicht früher gemacht hat, ne, den kriegt man so oder so. Ja. Aber die Interessenslage, die objektiven, dazu sortieren und damit ja auch das Wissen zu verbreiten darüber, ne, im Team bei der Stellvertretung, das ist legitim und das gehört da auch rein.
Also jetzt als Beispiel, ist technisch basiert oder interessiert sich nicht für die Technik?
Ganz genau. Oder beispielsweise will hier mit einer wissenschaftlichen Arbeit vorankommen und sieht bestimmte Aspekte, die in der Fachlichkeit umgesetzt werden müssen. Gibt es vielleicht eine Grenze, aber ich sag mal, selbst sowas bei einer Machtposition mit dem Projekt ist eine Aufstiegschance für die entsprechende Person da. Finde ich jetzt auch noch neutral genug und nicht irgendwie schlimm genug. Ne? Bestimmte menschliche Eigenschaften oder die Vermutungen darüber, die dann sehr ins Private gehen, die würde ich nicht reinschreiben. Und das ist dann eher, wie geht man miteinander um und nicht, was steht da. So, und aber wenn jetzt die Interessen dastehen, kommen wir immer noch zu der noch einer weiteren Spalte in der Tabelle, dann brauche ich auch Maßnahmen. Die Maßnahmen, wie kommuniziere ich denn? Wie gehe ich mit denen um? Kommunikation ist natürlich vielleicht der Hauptpunkt. der Maßnahmen.
Hast du da ein Beispiel? Also sagt man...
Also ganz klar Beispiele, die alles was zur Kommunikation, haben wir übrigens nochmal einen Bezug zu anderen Punkten, ne? Kommunikationsmatrix. Ist wieder so eine Tabelle, da kommen auch wieder bestimmte Leute davor. Die hat aber einen anderen Fokus, ne? Aber auch hier mindestens mal die Häufigkeit der Kommunikation und die Art der Kommunikation und im Sinne eher des Bedürfnisses als jetzt vielleicht um die technischen Details. Die sind in einer Kommunikationsmatrix. Einmal die Woche Lenkungsausschuss ist dann der Eigengeschäft mit abgehakt beispielsweise. Mhm. Ja. Oder im monatlichen Statusbericht in die nächsthöhere Ebene. So. Hier sind dann aber auch kann man dann tatsächlich bei den Maßnahmen dann auch die Bedürfnisse mit aufschreiben. Also schon ein Hinweis, der dann etwas weicher wieder ist, wie ist gerne zwischendurch informiert oder jederzeit für ein Flurgespräch bereit oder Lieblingsprojekt so und so, denjenigen hole ich auf folgende Art ab. Oder
brauche einzelne Telefonate.
Und oder so, ne? neben der E-Mail und im Statusbericht dann doch lieber ein Vor-Ort-Treffen. Bis hin zu einem Mittagessen oder was auch immer. Ne? Also diese Ergänzung machen dann im Prinzip ja das eigentliche Management aus, derweil die Tabelle ja erstmal nur eine Sammlung von Namen, Daten und Fakten wäre. Ja.
Also wenn du jetzt über eine Stakeholder-Tabelle stolpern würdest von einem Projekt, was dir fremd ist und was du jetzt im Urlaub vertreten sollst, würdest du dann tatsächlich auch nach dieser Tabelle handeln? Also, oder ist das nur, sag ich mal, zur Informationsaufnahme und dann versuchst du einfach trotzdem den Urlaubszeitraum zu überbrücken, ohne da groß
das ich, Management ich sag mal, ja, ich würde die Tabelle schon nicht nur ernst nehmen, sondern da auch nach handeln, also gerade was die Maßnahmen jetzt betrifft. Idealerweise oder, wie gesagt, natürlich nach einem Übergabemeeting mit der Person, die das vorher gemacht hat und der Nachfrage, du sag mal, wir haben jetzt hier so ein schönes Handbuch und so unsere Qualitätsanforderungen, das ist hoffentlich zu einem guten Teil gefüllt und auch aktuell. Aber wie sieht's denn aus mit den Informationen zu den Stakeholdern in deiner Abwesenheit? Ist es aktuell oder hast du was dazuzufügen? Und dann kommt vielleicht, oh Gott, der ist ja gar nicht mehr dabei, den ruf mal lieber nicht einfach an. Ne? Also weil die Tabelle vielleicht ein bisschen länger ist als das, was man im Gespräch gehört hat. Ich rede da immer mit der Angie auf Kundenseite und dann gucke ich in die Tabelle und sehe auch im 2 steht aber noch der Heinz. Und der Heinz weiß vielleicht gar nicht mehr, wovon ich rede. Und dann, also ich würde mich vorher versichern, dass die Tabelle aktuell ist und dann würde es mir zumindest helfen, einen gewissen Rhythmus zu finden, wie ich in die Kommunikation gehe oder auch noch Hinweise zu geben. Rufst du mal lieber an und schreibst nicht jetzt unten eine E-Mail mit einem Verteiler, der vielleicht zu groß ist.
Also bei mir ist es so im Team, dass in dem Moment, wenn wir mit anderen Stakeholdern in Berührung kommen, die noch nicht in der Liste stehen, sind alle angehalten, diese Liste eigenständig zu erweitern, damit wir wirklich eine Übersicht haben von allen Kontaktpunkten. Und das ist bei uns tatsächlich auch quasi ein Problem, diese dann auch aktuell zu halten, dass die Leute, die nicht mehr relevant sind, auch rechtzeitig rauskommen. Deshalb schreiben wir zum Beispiel auch immer dazu, wie dieser Kontakt entstanden ist quasi, also in welchem Kontext wir da Kontakt hatten. Wie pflegst du denn die Liste? Also bist nur du als Projektmanager für die Liste verantwortlich?
Ehrlich gesagt 95%. Ja, also verantwortlich bin ich ja per se erstmal schon, klar. Aber die Frage ist, wie viele Leute tragen dabei? Und du sprichst gerade das Team an, das liegt irgendwie schon auf der Hand. Der Einfluss kann ja aber auch beispielsweise aus einem Vertriebsmeeting, aus einer Kundenbetreuung kommen, die parallel läuft. Oder weiteren Aktivitäten aus dem Vertrieb, die beim Kunden stattfinden. Dann ist es also jetzt nicht nur das Team, was du, glaube ich, jetzt meintest, eher mit aus deiner Entwicklung, sondern auch da kann der Kreis wieder größer sein. Ne? Und pflegen und sortieren. Und wenn gar nicht mehr da ist, natürlich auch löschen aus so einer Tabelle und ansonsten archivieren. Über Archivierung, über die Versionierung gehen, weil man weiß nie, ob in einer späteren Phase Personen dann doch nochmal wieder aktuell werden, auf einmal wieder auftauchen. Mhm. Das wäre genauso wie vergessen am Anfang, zwischendurch in Vergessenheit geraten. Ja. Aber diese Tabelle ist tatsächlich eben mehr als eine Kommunikationstabelle. Die kennt das Team in der Regel ja auch. Ne, mit welchen Ansprechpartnern, Schnittstellen, Lieferanten, gerade auf technischer Ebene agiert wird, sondern eben noch ein Stück weiter, was den Einfluss betrifft und was Entscheidungen auch betrifft.
Nun wissen ja alle fleißigen Podcast-Hörer, dass wir ISO 9001 zertifiziert sind. Hat das dein Stakeholder-Management beeinflusst? Gibt es sowas wie Vor- und Nach der Zertifizierung? Oder dachtest du dir, ach naja, gut, das ist ja eine Low-Hanging-Fruit, die wir auf jeden Fall mitnehmen können für die ISO?
Naja, letztes natürlich, weil man macht das ja immer wie die Risikoanalyse. Nein, ich habe mich ja gerade mit unserem Kollegen Christian auch nochmal unterhalten. Diese Zertifizierung hat tatsächlich dazu geführt, den Inhalt nochmal zu schärfen, die Aktualität nochmal zu überdenken und mitzunehmen, warum hilft es denn tatsächlich? Und also diesen Lessons Learned Effekt auch, wenn man es dann aufschreibt und kommuniziert und erlebt, dass es geholfen hat, dann macht es beim nächsten Mal auch etwas mehr Spaß. Und man sieht es nicht nur als Papierkram, ne? Weil ehrlich gesagt, ich handle lieber auch mit Leuten und kommuniziere, als dass ich dokumentiere. Aus meiner Sicht und Erfahrung aber der letzten 2 Jahre, die wir jetzt hier schon haben, ist es eben tatsächlich ehrlich so, dass es auch wirklich hilft und nicht nur zusätzliche Last ist.
Vor 3 Jahren wahrscheinlich.
Ja, und es ist ja auch relativ schmal noch, was wir da haben. Also wir gehen da ja wirklich praktisch ran. Also es ist die Tabelle, es ist die Grafik, wer sie denn dazu noch machen möchte, sondern was eben mehr Arbeit eigentlich ist, ist gar nicht die Erstellung, sondern wirklich die Pflege. Und da haben wir aber ja gerade gute Beispiele auch schon besprochen, warum die Pflege eben wichtig ist, um zum Beispiel zu kommen. Also so eine Betriebsratgeschichte zum Beispiel habe ich schon erlebt. Ne? Dann Projektverzögerungen passiert sind, weil eben nicht da irgendwie eine negative Einstellung war, sondern weil einfach die Fristen der Vorabinformierung nicht eingehalten wurden. Und dann tagt die Runde erst einen Monat später wieder und dann bleibt eben auch mal was liegen. Ne? Also das kommt schon tatsächlich vor.
Das heißt, das war jetzt gerade ein Beispiel für, ich habe Stakeholder-Management
nicht gut gemacht.
Ja, und schwuppdiwupp,
hat es mir in den Hintern gewissen. Oder nicht gewusst, damals viele, viele, viele Jahre her. Mhm. Ja, klar, kommt vor. Also heißt es wieder lernen. Ne?
Wie siehst du das denn aus deinen persönlichen Erfahrungen, wenn wir nochmal den Bogen spannen zum Risikomanagement von unserem letzten Podcast? Wie steht das denn in Verbindung?
Ja, in enger Verbindung. Also nicht nur, dass es beide neben der normalen Umfeldanalyse, wo wir ja dann auch von Lizenzen, gesetzlichen Vorgaben und so weiter reden, ist nicht heute Thema, nicht umsonst sehr nah beieinander angeordnet sind. Und auch bei der Risikoanalyse hoffe ich jedenfalls, das noch in Erinnerung zu haben, dass wir auch Risiken besprochen haben, die eben auch auf persönliche Sachen und nicht nur auf technische ausgerichtet waren. Also von der Möglichkeit des Ausfalls der Chefarchitekten bis hin zu anderen Geschichten. Also da haben wir ja schon gemerkt, dass es auch um Menschen geht, also um Beteiligte, um die Stakeholder. Ne? Und da gucken wir jetzt halt einfach mal von der anderen Seite, wo wir gesagt haben, Risiken entstehen, wenn ich einen Machtpromoter nicht berücksichtige, die Fachpromoter sich zanken und ich sie nicht irgendwie koordiniert kriege und jemanden noch vergesse. Das sind ganz klare Risiken natürlich. Ne? Deshalb ein enger Zusammenhang, was jetzt vielleicht nochmal ein Aspekt, weil du gerade so den Topf ein bisschen größer aufmachst, ist auch, was jetzt nicht in der Umfeldanalyse ist, sondern das ganze Thema der Kommunikation. Ne? Also jetzt haben wir eher technisch gesprochen von einer Kommunikationsmatrix, von einer Kontaktliste. Ich finde auch wichtig, auf welche Art passiert denn die Kommunikation und welche Werte stehen denn da überhaupt hinter? Also wie gehe ich mit einem Kunden um? Andererseits, was würde ich auch erwarten, wie man mit mir oder uns als Team und als Firma umgeht? Und
wie kannst du den Nasenfaktor dabei beeinflussen?
Naja, ja, und eigentlich aber auch schon, also wenn wir vorhin gesagt haben, ganz am Anfang schon, Projekterfolg hängt eben mit der Erfüllung der Qualitätsziele zusammen und dazu gehört eben auch die Stakeholder-Zufriedenheit. Die Zufriedenheit ist aus meiner Sicht immer höher, wenn man ein Verhältnis aufbauen kann, wo also klar ist, man vertraut sich gegenseitig, wo eine Zuverlässigkeit nicht nur suggeriert, sondern auch wirklich gegeben ist, wo man auf Augenhöhe agiert und dann auch dadurch natürlich eine gute Chance hat, weiterzuarbeiten, ne, und vielleicht ein anderes Projekt irgendwie noch zu machen. Und da gehören natürlich aber eben auch gewisse Werte dazu, wie Offenheit, wie Respekt, wie Wertschätzung, eben diese Verlässlichkeit. Ne, und die stehen dann nicht in der Tabelle, sondern die muss ich auch irgendwie leben. Ne. Das muss ich auch von der anderen Seite natürlich erwarten können. Aber diesen Status muss man sich erarbeiten. Weil wenn man sich gar nicht kennt, ist doch ein gewisser Abstand, ein gewisser Respekt im Sinne von Abstand, jetzt nicht von Wertschätzung da.
Ja, das ist dann das zwischen den Zeilen. Vielleicht dreht sich unser nächster Podcast dann um Kommunikation.
Ja, weil, also wie komme ich mit Stakeholdern ins Gespräch oder wie manage ich sie, wie erfülle ich diese Maßnahmen, ne? Letzte Spalte der Tabelle in der Regel, indem ich kommuniziere, ja. Nonverbal, verbal, schriftlich, in Meetings.
Körpersprache.
Körpersprache, ja. Alles, was dazugehört. Und wie schaffe ich da ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen, damit das Projekt dann eben möglichst reibungslos läuft.
Okay, ich bin komplett ausgefragt im Sinne von dem Stakeholder-Management-Thema. Ich fühle mich gut informiert. Vielen Dank.
Gerne, Angie.
Hast du noch letzte Worte?
Naja, der Appell wie beim letzten Mal natürlich, ne? Nicht ein Kapitel irgendwie raussuchen, müssen wir natürlich, weil wir hier einen Fokus haben in so einem Podcast, sondern bei allem möglichst weit über den Rand des konkreten Themas, der konkreten Tabelle gucken, vernetzen, Kolleginnen fragen, Erfahrungen austauschen und immer lernen, weil Fehler kommen immer vor.
Ne? Und dokumentieren.
Gehört dazu.
Genau. Super, vielen lieben Dank.
Danke dir auch.